ARD.
Und Sie haben Sie gesehen, beide, wie die
Bären. Es
ist Januar 1968. Und für unseren Geisterjäger Hans Bender gibt es gerade nur ein Thema: den Spuk in Rosenheim. Er selbst ist mittlerweile zurück in Freiburg. Sein Institut kann es sich nicht leisten, einen dauernden Beobachter in der Rosenheimer Kanzlei zu stationieren. Aber immerhin schickt er regelmäßig Mitarbeiter nach Rosenheim. Und er hat sich bei seinem Besuch das Vertrauen der Spukbetroffenen erarbeitet. Vor allem das von seiner Fokusperson, Annemarie. Sie ruft regelmäßig im Institut an und liefert Updates. Und Benders Mitarbeiter zeichnen alles auf. Die Anrufe sind teilweise ganz schön spooky, weil es anscheinend gerade in diesem Moment im Hintergrund spukt.
Und haben Sie gesehen, beide, wie die Bären?
Nein.
Was ist denn passiert? Haben Sie doch keine Angst, um Gottes Willen.
Nein, es ist bloß ein Bild runtergefallen.
Ein Bild ist runtergefallen?
Ja.
So, beruhigen Sie sich, das ist nicht so schlimm. Lassen Sie ruhig die Bilder fallen, das ist nur halb so tragisch.
Ja.
Denn den Bildern passiert ja nichts und Ihnen ja auch nicht. Oder?
Nein.
Na, also.
Für Bender ist der Fall Rosenheim das, worauf er sein ganzes Leben lang hingearbeitet hat. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass er es diesmal schaffen wird. Dass er beweisen kann, dass der Rosenheimer Spuk echt ist. Aber während Bender schon fleißig dabei ist, die Beweise zusammenzutragen, klingeln drei Männer an der Tür der Rosenheimer Kanzlei. Was sie herausfinden werden, wird alles im Fall Rosenheim auf den Kopf stellen. So sehr, dass am Ende ein Gericht entscheiden muss, ob dieser Spuk echt ist oder nicht. Das ist Geisterjäger. Folge 2. Der Mann mit den Röntgenaugen. Ich bin Verena Fiebiger. Hans Bender bekommt es in Freiburg nur übers Telefon mit. Aber die Rosenheimer Kanzlei ist mittlerweile im kompletten Ausnahmezustand. Schubladen schießen von selbst aus Schränken und Tischen. Bilder und Kalender fallen von der Wand oder drehen sich. Ständig knallt es in der Kanzlei, aber niemand hat eine Ahnung, warum. Glühbirnen platzen. Sogar ein knapp 200 Kilo schwerer Aktenschrank rückt wie von Geisterhand 30 cm von der Wand weg. Besonders für Annemarie wird die Situation immer schlimmer. Oft hat sie starken Druck in den Ohren, rote Flecken am Hals. Ihre Arme und Beine beginnen auf einmal zu zucken. Zufällig sind gerade Mitglieder aus Benders Team vor Ort. Unter anderem ein Arzt. Sie bringen Annemarie für 6 Tage nach Freiburg, zu Bender, in sein Institut. Er untersucht sie, befragt sie und er experimentiert mit ihr. Testet ihre Fähigkeiten für Telepathie. Mit vielversprechenden Ergebnissen, sagt er. Dann untersucht er auch ihre psychokinetischen Fähigkeiten. Aber ohne Ergebnis. Im Labor kann Annemarie keine Glühbirnen zerplatzen lassen oder Bilder an der Wand rotieren. Naja, das kennt Bender ja schon. Spuk lässt sich nicht erzwingen. Bender ist trotzdem überzeugt von Annemaries Fähigkeiten.
Es zeigte sich, dass die Ausschläge der Messdiagramme.
Er verkündet öffentlich, der Spuk von Rosenheim sei durch die psychischen Kräfte einer jungen Mitarbeiterin ausgelöst worden.
Vom Medium psychokinetisch bewirkt worden war.
Dies habe er klar nachgewiesen. Und das sagt er auch immer wieder, auch den Zeitungsreportern und Filmemachern, die jetzt bei ihm auf der Matte stehen.
Also für Sie ein objektiver Beweis Psychokinese.
Ja.
Für Bender ist die Sache klar. Rosenheim ist der erste vollständig dokumentierte und wissenschaftlich aufgeklärte Fall von übernatürlichen Kräften überhaupt. Annemarie ist übersinnlich begabt. Daran kann es keinen Zweifel geben. Oder etwa doch? Denn nachdem er den Spuk für echt erklärt, interessieren sich plötzlich auch andere für Rosenheim. Die Zweifler, die Skeptiker. Interessanterweise hat es eine Berufsgruppe ganz besonders auf Bender abgesehen. Eine, mit der er immer wieder zusammenarbeitet, aber die er gleichzeitig auch skeptisch beäugt. Zauberkünstler.
Ja, nun, also die Kunst der Zauberer, die eine uralte Tradition hat, beruht auf der Freude eben an der eleganten Täuschung, nicht wahr? Es sind Menschen, die eben unerhört geschickt operieren und Dinge hervorbringen, die man überhaupt nicht erklären kann, die aber vollkommen natürlich erklärt werden.
Bender kooperiert ab und zu mit diesen Trickexperten. Zum Beispiel holt er sie dazu, wenn mal wieder ein Medium behauptet, Karten schweben lassen zu können.
Das ist unsere erste Frage, diese. Ist das ein Trick? Und sehr oft sind wir nicht in der Lage, das zu durchschauen. Wir holen uns einen Trickexperten, nicht wahr?
Trickexperten sind absolut unerlässlich für die parapsychologische Forschung. Denkt an die drei Schritte des erfolgreichen Geisterjägers aus der letzten Folge. Schritt 1 war ja, Fehlerquellen ausschließen. Und das bedeutet vor allem, überprüfen, ob hier vielleicht jemand betrügt. Bender braucht also Trickexperten, das sind oft Bühnenzauberer, weil die alle Tricks kennen. Aber er findet auch, dass die zu oft übers Ziel hinausschießen. Sie sind ihm zu skeptisch.
Übrigens, beim Fall Rosner muss noch erwähnt werden, es gibt immer die die konstitutionellen Skeptiker, dazu gehören vor allem sogenannte Trickexperten, Leute, deren Profession es ist, Menschen zu täuschen. Das können sie, indem sie Zaubertricks machen, nicht wahr? Aber bei mir sitzt das ziemlich präsent, nicht wahr? Weil diese Leute nun mit einem totalen Missverständnis und Unverständnis der Parapsychologie gegenüberstehen.
Also ob jetzt ein Bild sich dreht oder ob das Licht ausgeht oder egal, für jedes Phänomen gibt es verschiedene Möglichkeiten, es zu machen.
Das ist Magic Christian. Er ist so ein Trickexperte, ein Zauberkünstler, Illusionist und, ihr hört es vielleicht, Österreicher.
Schönbrunner Straße, Kettenbrückengasse.
Wir treffen ihn im Magischen Club in Wien.
Ja, Moment, das macht nur der Tür.
Das ist eine Art Clubhaus der österreichischen Zauberkünstler.
Weil der Club nicht über Weihnachten benutzt. So, ich habe hier ein paar Ordner mitgebracht. Ja, das ist ein Konvolut, was mit Fotos und.
Magic Christian ist nicht nur dreifacher Zauberweltmeister, er ist auch der Nachlassverwalter eines Mannes, der in Rosenheim zum großen Gegenspieler von Hans Bender wurde. Albin Neumann, genannt Allan.
Ich habe ihn ganz gut gekannt, weil ich öfters bei ihm zu Hause gewesen ist und er hat mir den Nachlass vermacht von ihm, sodass ich sehr viele Unterlagen von seinen Manuskripten hier habe.
Allan ist damals schon eine kleine Berühmtheit.
Ein profunder Zauberkünstler.
Der damals als Bühnenzauberer in ganz Europa auftritt. Er nennt sich der Mann mit den Röntgenaugen.
Mit den Röntgenaugen und auch mit den Röntgenfingern.
Allans Spezialität sind Kartentricks. Ankündigungsplakate zeigen ihn, wie er mit verbundenen Augen eine Spielkarte in die Kamera hält. Und darunter der Satz, Allan, das Kartenwunder. Sein berühmtester Trick ist bis heute ziemlich beeindruckend. Er lässt sich die Augen verbinden und lässt dann einen Freiwilligen im Publikum aus einem Kartenstapel zufällig eine Karte ziehen. Und irgendwie weiß Allan immer, welche Karte das ist. Der Mann mit den Röntgenaugen eben. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Allan ist ein Meister der Täuschung. Wenn er gewollt hätte, hätte er selbst als falsches Medium richtig groß Karriere machen können. Aber Er hat anderes vor.
Er hat akribisch sich gegen diese Vermengung von Spiritismus und Zauberei gewehrt. Und die Leute davon abbringen wollen, an Humbug zu glauben.
Alan ist genervt davon, dass immer wieder Betrüger so tun, als hätten sie wirklich übernatürliche Kräfte. Obwohl sie auch nur Trickser sind wie er. Jahrzehntelang zieht er deshalb schon als Spiritistenentlarver durch die Gegend. Teilweise sogar für das österreichische Innenministerium. Für die Behörde entlarvt er als ehrenamtlicher Gutachter regelmäßig die Tricks okkulter Schwindler. Das scheint wie eine Berufung für ihn zu sein. Wenn es irgendwo angeblich spukt, fühlt er sich davon magisch angezogen. Dabei bekommt er von den Medien damals einen Spitznamen, der auch für Hans Bender schon öfter verwendet wurde. Der Geisterjäger. Lustig. Nun treffen also zwei Geisterjäger aufeinander. Und auch wenn sie Gegenspieler sind, haben sie eigentlich etwas Wesentliches gemein. Keiner von beiden glaubt an Geister. Hans Bender glaubt an psychokinetische Phänomene, die durch sogenannte Fokuspersonen ausgelöst werden. Und Alan? Der glaubt an überhaupt nichts, schon gar nicht an die Erklärungen von Hans Bender. Also wird Alan zum Geisterjäger-Jäger. Gemeinsam mit zwei Journalisten von der Zeitung Wiener Express macht er sich auf den Weg nach Rosenheim. Alan ist sich sicher, auch hinter diesem vermeintlichen Geist können nur echte Schwindler stecken. Und er wird es beweisen. In Rosenheim angekommen, machen sich die drei auf den Weg in die Kanzlei in der Königstraße. Es ist der 9. Januar 1969. Alan hat die drei angekündigt. Rechtsanwalt Sigmund Adam war damit einverstanden, dass sie vorbeikommen und sich ein wenig umsehen. Die Besucher haben sich einen Plan zurechtgelegt. Alan will den Anwalt mit Smalltalk ablenken. Die anderen beiden schauen sich währenddessen um, möglichst ungestört. Was Alan noch nicht weiß, er hätte sich keinen besseren Tag für seinen Besuch aussuchen können. Es ist Annemaries erster Arbeitstag nach 3 Wochen Urlaub. In der Kanzlei angekommen, setzen sie ihren Plan um. Alan unterhält den Rechtsanwalt mit Gesprächen über Gott und die Welt, über Medien und Magie. Die beiden Journalisten durchkämmen die Räume. Aber selbst von seinem Platz aus fallen Alan direkt 2 Dinge auf. Erstens die Stromleitungen für das Licht. Die wirken irgendwie ein wenig zusammengebastelt. Und sie verlaufen außen an den Wänden. Der Sicherungskasten ist frei zugänglich. Wenn man einige Zaubertricks kennt und er, Alan, kennt sie, könnte man mit einer zurechtgebogenen Büroklammer einen schön spurlosen Kurzschluss verursachen. Und die sagenumwobenen Glühbirnen, die so gerne zerplatzen. Auch für die gibt es gleich mehrere Zaubertricks.
Ich brauche nur auf eine heiße Glühbirne einen kalten Wassertropfen legen und die wird zerspringen. Ja, also das ist, wie das funktioniert. Es gibt ein Kunststück, wo sie eine Glühbirne auf ein Tablett legen und die bei großem Anstrengungen der geistigen Konzentration plötzlich zerspringen. Ja, oder auch ein Glas, das ist auch mechanisch erzeugt und kein Geheimnis, aber ich sag's nicht weiter.
Während Alan den Rechtsanwalt beschäftigt, streifen die beiden Journalisten durch die Kanzlei. Vor einem Wandregal bleiben sie stehen. Seltsam. An der Wand sind auffällig viele schwarze Striemen. Die beiden werfen einen Blick hinters Regal. Und da liegt ein Gummiknüppel. Wie man ihn von der Polizei kennt, was macht der denn da? Einer der Journalisten schnappt sich die Haushälterin. Er bittet sie, ins Nebenzimmer zu gehen. Dann haut er erst mit der Faust gegen die Wand und fragt die Haushälterin, ob so das Geisterklopfen klingt. Sie sagt nein. Beim zweiten Mal schlägt er dann mit dem Knüppel gegen die Wand. Die Haushälterin kommt erschrocken ins Zimmer gerannt. Oh Gott, ruft sie. Jetzt hat er schon wieder geklopft. Als sie noch einmal probeweise mit dem Knüppel gegen die Wand schlagen, kommt ein neuer schwarzer Striemen dazu. Kann es sein, dass so das Geisterklopfen erzeugt wurde? dass hier immer wieder jemand mit dem Gummiknüppel an eine bestimmte Stelle in der Wand geschlagen hat? Und dann ist da noch was. Die Deckenleuchte im Flur der Kanzlei. An die erinnert ihr euch vielleicht noch aus der letzten Folge. Der Kronleuchter mit den drei Lampen. Es ist die Lampe, die so fleißig schwingt, dass die Polizei Rosenheim ein minutengenaues Protokoll davon hat.
Info 30. Die Lampe im Flur. Ein Kronleuchter mit drei Lampen fängt an, hin und her zu schwingen.
Genau diese Lampe schauen sich Allans Begleiter noch mal ein bisschen genauer an und werden stutzig. An der Decke des Flurs verläuft ein massives Rohr, eine Gasleitung. Und an diesem Gasrohr hängt ein abgerissener Nylonfaden. Direkt neben der Lampe, fast unsichtbar, perfekt für Tricksereien. An einem der Kettenglieder der Lampe finden sie einen zweiten Nylonfaden und dann noch einen. Diesmal an einer Art Aufhängevorrichtung für Wandteller, die sich auch immer wieder von Geisterhand gedreht haben. Sind solche Nylonfäden nicht ein absoluter Klassiker bei Zaubertricks?
Fäden sind schon immer verwendet worden. Ja, also das ist uralt.
Magic Christian sagt, absolut möglich, dass in Rosenheim mit Nylonfäden getrickst wurde. Bilder an der Wand rotieren lassen, schwingende Kronleuchter. Sowas sei für jeden Zauberer ein absolutes Kinderspiel.
Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu machen, dass ich jetzt mich nicht auf eines festlegen möchte.
Die beiden Reporter jedenfalls gehen zurück zu Allan und dem Anwalt. Sie wollen wissen, wie der den Knüppel erklärt. Angeblich nimmt der Anwalt den Knüppel mit, wenn er nachts allein über Land unterwegs ist, zur Selbstverteidigung. Die knallartigen Geräusche, die der Spuk verursacht, würden eh ganz anders klingen. Und die Nylonfäden? Die hätten die Stadtwerke angebracht, als sie die Lampen untersucht haben. Aha. Allan und seine beiden Begleiter haben genug gesehen. Sie verabschieden sich kühl. Und sie sind auch schon im Treppenhaus. Da geht ein Schrei durchs Haus. So laut, dass er den Dreien durch Mark und Bein geht. Sie hetzen zurück. Oben im Treppenhaus steht Annemarie. Sie zittert am ganzen Körper. Hinter ihr Rechtsanwalt Adam. Der verkündet, dass ein Bild von der Wand gefallen sei. Im Flur, vor dem Zimmer des Rechtsanwalts, liegt es auf dem Boden. Groß ist es nicht. 30 x 40 cm. Ein Kunstdruck mit Blumenmotiv. Es hatte zuvor etwa 5 Meter entfernt an der Wand gehangen. Das Glas und das Bild selbst sind unversehrt. Nur der Rahmen zeigt Bruchstellen. Aber komisch. Die Bruchstellen sehen irgendwie nicht so aus, als wären sie durchs Herunterfallen entstanden. Eher so, als hätte sie jemand vom Haken genommen und seitlich auseinandergerissen. Nur wer? Annemarie sagt, dass sie die ganze Zeit an ihrem Schreibtisch an der Schreibmaschine saß. Das Bild hat sie angeblich weder berührt noch selbst von der Wand genommen. Auch der Rechtsanwalt sagt, er sei gerade in seinem Arbeitszimmer gesessen. Allan gibt auf. Er verabschiedet sich also zum zweiten Mal. Und gerade als er den Raum verlassen hat, ein Geräusch hinter ihm. Er dreht sich um, schaut und staunt. Auf dem Fußboden liegt ein Kalender, runtergefallen, scheinbar wie von Geisterhand. Und zwar nicht irgendein Kalender. Dieser Kalender taucht ständig in Berichten über das Spukhaus in Rosenheim auf, weil er sich gerne um sich selbst dreht, ganz von Geisterhand gewirbelt. Allan nimmt den Kalender mit und bringt ihn zur Rosenheimer Kriminalpolizei. Und dort wiederum finden sich einige, sagen wir mal, Eigenheiten am Kalender. Er hat zum Beispiel keinen richtigen Aufhänger. Stattdessen ist in den Karton hinten nur ein Loch gebohrt. Der Nagel, an dem der Kalender normalerweise hängt, ist sehr kurz und hat keinen Kopf. Kein Wunder also, dass das Ding bei der leisesten Erschütterung sofort von der Wand fällt. Und noch etwas anderes fällt auf. Allan dreht den Kalender um und sieht ihn etwas genauer an. Auf der Rückseite findet er Klebestreifen. Und an den Klebestreifen wiederum zeichnen sich deutliche Rillen ab. Rillen, durch die man ohne Schwierigkeiten Nylonfäden ziehen könnte. Damit könnte man dann auch den Kalender rotieren lassen. Ganz ohne Geisterhand.
Herr Professor Bender, in Ehren, aber ich muss dazu sagen, es steht schon in der Bibel, wer glauben will, der glaubt. Ja? Und man kann ihn nicht abbringen.
Aber es gibt da eine Sache, die Allan und den beiden Journalisten nicht auffällt. Weil sie ihnen gar nicht auffallen kann. Es geht um die mysteriösen Stromschwankungen. Für Bender sind die der Ausgangspunkt des ganzen Spuks. Unerklärlich, auch für die beiden renommierten Physiker, die er in die Kanzlei bestellt hatte. Das wird er nicht müde zu betonen.
Die sagen, eine Beschreibung der Phänomene mit vorhandenen Prinzipien der Physik erscheint nicht möglich, obwohl man mit allen Mitteln der experimentellen Physik versuchte, das Ausschlagsphänomen zu klären.
Für Bender sind diese beiden Physiker absolute Experten auf ihrem Fachgebiet. Friedbert Karger vom Max-Planck-Institut in Garching bei München und Gerhard Zicher von der Technischen Hochschule München. Wochenlang haben die beiden Messungen in der Kanzlei durchgeführt. Wenn selbst diese beiden die Ausschläge nicht erklären können, dann liegt Psychokinese als Ursache ja nahe. Oder? Kritiker sehen das anders.
Wie zum Beispiel die Untersuchung Ihres Instituts von einem Spukhaus in Bayern. Und ich kann Ihnen mit Gewissheit sagen, dass hier ganz wesentliche Faktoren, die dafür den Spuk, für den Hauptspuk in diesem Hause und für die Untersuchung dieser Spukereignisse von Bedeutung waren, dass diese Faktoren nicht berücksichtigt worden sind.
Das ist Thomas von Randow. Er liefert sich in einer Radiosendung damals ein heftiges Streitgespräch mit Hans Bender. Von Randow ist zu diesem Zeitpunkt der renommierteste Wissenschaftsjournalist Deutschlands, Wissenschaftschef bei der Wochenzeitung Die Zeit. Er ist aber auch studierter Mathematiker, war zeitweise Gastprofessor für Informatik an der US-Elite-Uni MIT. Er hat also Ahnung von elektrischen Geräten, von Strahlung. Und ihm ist da was aufgefallen. Eine kleine Schluderei im Abschlussbericht der beiden Physiker.
Sie spielen an auf die Untersuchung von ungewöhnlichen Vorgängen in einer Anwaltskanzlei in Rosenheim, wo elektrische Glühlampen explodierten. Es wurden Messinstrumente, ständig schreibende Spannungsmesser und Amperemesser aufgestellt, die nach kurzer Zeit dauernd Vollausschläge zeigten. Nun versuchte man, die Ursache dieser Vollausschläge zu finden und hat schließlich ein eigenes Notstromaggregat eingerichtet, in der Auffassung, nun müsse es zu Ende kommen, es ging aber weiter.
Genau das ist es. Genau das hätte einen stutzig machen müssen.
Die beiden Physiker haben nämlich eine Sache ausgelassen in ihrem Bericht. Im Haus in der Königstraße 13 befindet sich nicht nur eine Anwaltskanzlei, sondern auch eine Arztpraxis. Und in dieser Arztpraxis gibt es ein Röntgengerät.
Und bei Röntgengeräten können solche Erscheinungen auftreten. Das kann Ihnen jeder Röntgenfachmann sagen. Offensichtlich ist dies nicht geschehen. Ich meine, dass hier nicht sorgfältig
genug. Die haben das elektrische Feld mit aller Gründlichkeit gemessen.
Aber
ob dieses von einem Röntgenapparat verursacht wird oder von etwas anders, ist zunächst einmal ohne Bedeutung.
Doch, das ist von Bedeutung, Entschuldigung. Es ist deshalb von Bedeutung, es sind keine Hochfrequenzfelder gemessen worden.
Aber natürlich sind Hochfrequenzfelder gemessen worden.
Ich habe es noch gesehen in Ihrem Bericht.
Ich finde dieses Streitgespräch zwischen Bender und Thomas von Randow ziemlich bezeichnend. Weil es die grundlegenden Mechanismen im Streit um die Parapsychologie aufzeigt. Es ist ja nicht mal so, dass von Randow Bender gar nichts glaubt. Er ärgert sich nur über die mangelnde wissenschaftliche Sorgfalt, mit der Bender seine Forschung betreibt.
Ich meine, man müsste gründlicher vorgehen und man müsste mehr Expertise hineinbringen, mehr Sachverstand hineinbringen in diesen Dingen, die nicht ihr Gebiet sind, sondern die das Gebiet von Leuten sind, die das nur dann feststellen können, wenn das ihr eigenes Fachgebiet ist.
Bender fühlt sich im Grundsatz angegriffen. Er kann nicht fassen, dass er schon wieder bei Null anfangen muss. Schließlich hat er doch nun, aus seiner Perspektive, endlich unumstößliche Beweise vorgebracht. Physikalische Messungen, Berichte von über 40 Zeugen, sogar eine Videoaufnahme des Spuks kann er diesmal liefern. Die Beweislast ist doch wirklich erdrückend. Und trotzdem verbeißen sich die Journalisten wieder in irgendeinem kleinen Detail. Bender fällt es zunehmend schwer, sich zu beherrschen.
Ich finde, wenn Sie nun schon bereit sind zu glauben, dass irgendwo ein Spuk stattgefunden hat, bei dem Sie ja auch nicht Zeuge waren, warum wollen Sie dann bei einem anderen unglaublichen Ding?
Ich bin Auszeuge von Spukphänomenen, ich persönlich gesehen habe.
Ja, ich denke jetzt an diese Rosenheimer Geschichte.
War ich auch Zeuge, nicht?
Haben Sie gesehen, dass Lampen zerbarsten und das...
Nein, aber dass Lampen schwangen und die Amplitude der Schwingung sich dauernd vergrößerte.
Ja, ich will ja nicht sagen, dass es diese Dinge nicht gibt, sondern ich sage nur, wir sollten vorsichtiger sein und skeptischer sein und der Öffentlichkeit nicht erzählen, dass es etwas gäbe, von dem wir genau wissen, dass der Nachweis noch nicht mit wirklich überzeugender Gültigkeit geführt worden ist.
Das ist es eben. Bender ist bereits überzeugt. Er hat den Spuk gesehen. Und er hat ihn wissenschaftlich untersucht. Das will er sich nicht absprechen lassen. Schon gar nicht von Leuten, die seiner Meinung nach von den Fakten gar keine richtige Ahnung haben. Leute wie Alan. Der Mann mit den Röntgenaugen. Der Geisterjäger-Jäger. Der veröffentlicht nämlich 1969 ein Buch. Er nennt es Falsche Geister, echte Schwindler. Und gleich im ersten Kapitel schreibt er ausführlich über seine Ermittlungsergebnisse aus Rosenheim. Über die Sache mit den Stromleitungen, der Knüppel, den sie hinter dem Schrank gefunden haben und natürlich die Nylonfäden. Aus Hans Benders Perspektive stellt sich die Geschichte allerdings ganz anders dar.
Herr Alan hat sich vom Express Wien, einer Zeitung, offenbar geschickt, mal in Rosenheim eingefunden, kam, während der Spuk noch im Gange war, und fand auf einer Decke einen Nylonfaden hängen neben einer Lampe, die immer geschwungen hatte. Nun war das für ihn die Lösung. Aha, Nylonfäden, was war geschehen? Dieser Betriebsrat Abrunner hatte an diesem Nylonfaden ein Stück Kunststoff aufgehängt, um festzustellen, ob die auch schwingt, wenn die Lampen schwingen, nicht wahr?
Und tatsächlich hat Bender hier in dieser Sache recht. Mehrere Leute können bezeugen, dass die Stadtwerke damals bei ihren Untersuchungen Nylonnetze und Fäden an den Lampen angebracht haben. Es gibt sogar ein Foto von Paul Brunner, dem Leiter der Revisionsabteilung der Stadtwerke Rosenheim, mit diesem besagten Nylonfaden.
Kurz und gut, eine ganz leichtsinnige, oberflächliche Untersuchung, in Anführungszeichen, aus der sofort ein Kapitel eines Buches gemacht hat, nicht wahr? Und das ist eben die negative Seite von Trickexperten, die dann leichtsinnig sind.
Für Bender ist klar, was Alan da macht, ist verantwortungslos. Er sät Zweifel, wo keine sein sollten. Der Rechtsanwalt Adam sieht das übrigens genauso. Und er tut, was Rechtsanwälte in diesen Fällen gerne tun. Er klagt vor Gericht. Zuerst gegen den Wiener Express. Dann gegen Alan und seinen Verlag wegen Verleumdung. In dem Buch sei Alan zu ehrenrührigen Schlüssen gekommen. Weil Alan behauptet, der Spuk in Rosenheim sei inszeniert und der Anwalt, Zitat, aufs Okkulte abonniert. Und Rechtsanwalt Adam bekommt tatsächlich Recht. Zwischenzeitlich erwirkt er sogar eine einstweilige Verfügung, nach der das Buch nicht mehr verkauft werden darf.
Sehen Sie, und solche Bücher sind eben meines Erachtens eine Irreführung des Publikums, nicht wahr?
Bender liebt es, in Interviews über diesen Gerichtsprozess zu sprechen. Ganz so, als hätte das Gericht offiziell festgestellt, dass es Spuk wirklich gibt.
Diese Trickexperten sind sich dann ihrer Verantwortung nicht bewusst. Was man braucht, ist eine Aufklärung. Was können Spukerscheinungen sein? Sie können Täuschung sein, natürlich. Aber sie können auch einmal echt sein. Und so wird von vornherein behauptet, alles Täuschung, leichtsinnig, ohne Verantwortung. Und mit Recht ist die Verbreitung dieses Buches jetzt verboten worden.
So ganz stimmt es nicht, dass das Buch verboten worden ist. Am Ende mehrerer langer Gerichtsprozesse einigen sich Alans Verlag und der Anwalt darauf, jeder neuen Ausgabe eine sogenannte Ehrenerklärung hinzuzufügen. Darin erklärt Alan, er hätte den Rechtsanwalt nicht bloßstellen oder beleidigen wollen. Aber für Bender ist es trotzdem ein Triumph der Fakten. Also, Für Hans Bender ist Rosenheim ein Riesenerfolg. Einer, den er brauchen kann. Denn die meisten seiner Untersuchungen sind weniger erfolgreich. Bender macht Experimente mit Hellsehern. Er untersucht Menschen, die angeblich mit den Toten sprechen können. Und er fährt immer wieder zu Spukfällen, wo sich ähnliche Phänomene abspielen. Gegenstände fliegen durch die Luft, Fensterscheiben gehen zu Bruch. Aber wenn Bender auftaucht, ist meistens schon alles vorbei. Es scheint fast so, als würde er mit seinen Kameras und Kassettenrekordern und Messgeräten den Spuk aktiv vertreiben. Oft genug kommt Bender zu dem Schluss:
Das Urteil bleibt letzten Endes eine Ermessensfrage.
Ende der 60er Jahre hat Bender also einen Spukfall, der seiner Meinung nach bewiesen ist. Ein paar Fälle, bei denen er sich sicher ist, dass sie echt sind, es aber nicht beweisen kann. Und zahlreiche Fälle, bei denen er unsicher ist, ob es echter Spuk ist oder vielleicht Betrug. Das ist das Problem mit dem Übernatürlichen. Es entzieht sich, lässt sich nicht festnageln, nur schwer untersuchen. Bender ist viel in Kontakt mit internationalen Kollegen aus den USA, Großbritannien, den Niederlanden. Und alle haben die gleichen Probleme. Ab und zu spektakuläre Ergebnisse, wie in Rosenheim, aber auch ganz viel Forschung, wo es am Ende heißt:
Eine absolute Sicherheit ist nicht zu erreichen.
Aber es gibt da diese Gerüchte. Die besten Parapsychologen, heißt es, forschen sowieso ganz woanders. Hinter dem eisernen Vorhang. In der Sowjetunion. Angeblich gibt es da ein riesiges Forschungsinstitut, irgendwo in der Taiga. Dort werden die Kräfte der sibirischen Schamanen erforscht, Telepathie und das Hellsehen. Die Parapsychologen dort, so heißt es, sind hoch angesehen und haben Millionenbudgets, denn das Militär steht hinter ihrer Forschung und der Geheimdienst, der mächtige KGB. Angeblich sind die Sowjets ihren westlichen Kollegen weit überlegen, haben längst Geheimnisse entschlüsselt, von denen Forscher wie Hans Bender noch nicht mal etwas ahnen. Aber genau wissen kann man das nicht. Es ist schließlich mitten im Kalten Krieg. Da kann man ja nicht einfach mal nach Russland fahren und nachschauen, oder? Kann man doch. Zumindest wenn man Hans Bender heißt. In der nächsten Folge. Das war die zweite Folge des Podcasts Geisterjäger von Jasmin Körber, Klaus Uhrig und mir, Verena Fiebiger. Redaktionelle Mitarbeit Sarah Fischbacher. Produziert von Klaus Uhrig und Fabian Zweck mit Musik von André de Hörmeier. Sprachregie Lea Utz. Tonaufnahmen OGM Studios. Redaktion Mareike Magel. Alle Folgen dieses Podcasts gibt es in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn euch Geisterjäger gefällt, empfehlt den Podcast doch gerne weiter oder lasst ein paar Sterne da. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Geisterjäger ist eine Produktion von Plotprodukt für den SWR 2024.
Große Momente, die die Welt verändert haben. Aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. In Alles Geschichte, History von Radiowissen, nehmen wir euch mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zur Erfindung der Ferien. Auch Robin Hood sind wir auf der Spur. Hat es den Rächer der Armen wirklich gegeben? Und unser Podcast reist noch weiter zurück in die Vergangenheit, bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.